Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Chance, dass es doch noch etwas geben könnte wie einen Brexit mit vertraglicher Basis. Es hatte ja eigentlich kaum mehr so ausgesehen, als würde es dazu kommen können, jetzt aber doch, was den EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier zu einem Bergsteigervergleich anregt.
But I already said that the Brexit is like climbing a mountain. We need vigilance, determination and patience.
Brexit, also wie Bergsteigen es brauche. Umsicht, Entschlossenheit, Geduld, das sagte Michel Barnier, bislang eher der Sisyphos, der trotz Geduld und Umsicht doch nicht an den Gipfel kam. Woher aber nun die neue Zuversicht kommt, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber stehen zwei Unternehmen, die heute ihren führenden Kopf verloren haben. Nicht überraschend musste der Chef von Renault gehen, dazu gleich mehr. Und durchaus überraschend erklärte heute der Chef von SAP, Bill McDermott, seinen Rückzug. SAP, gemessen am Börsenwert, das wertvollste Unternehmen in Deutschland, gemessen am Umsatz, der größte europäische Softwarekonzern, verliert mit McDermott einen seiner markantesten Konzernlenker und macht nun aber den Weg frei für die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns. Thomas Wagner berichtet.
Und das ist die Neue an der Spitze.
My name is Jennifer Morgan. I am a happy wife, a happy mom, friend.
Jennifer Morgan, Jahrgang 1971. In diesem YouTube-Video kommt die US-amerikanische Managerin sportlich elegant daher, zupackend. Eine glückliche Ehefrau sei sie, sagt sie. Eine glückliche Mutter sei sie, sagt sie. Und seit heute kann sie sich zusätzlich auch noch glücklich schätzen, gemeinsam mit Christian Klein als Vorstandschefin an der Spitze des Waldorfer Softwarekonzerns SAP zu stehen. Die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns.
We have the ability to help these customers really unlock and get rid of complexity and help them find new innovations.
Wir haben die Fähigkeit, unseren Kunden beizubringen, wie sie mit der Komplexität der Angebote umgehen, wie sie neue Lösungen finden können. Und dabei möchte ich meine Tugenden unter Beweis stellen, die da wären: Empathie und Verständnis dafür, was die Kunden brauchen.
I really look for our empathy. Empathy and understanding what your customers need.
Genau diese Fähigkeiten ließ der bisherige Vorstandschef Bill McDermott, seit 2010 an der Spitze von SAP, nach Meinung zahlreicher Beobachter allerdings immer mehr vermissen.
Sie haben ein Problem mit der Kundenkommunikation. Also die Kunden verstehen viele Produkte nicht und wissen nicht, warum sie unbedingt in diese neuen Cloud-Produkte wechseln sollen. Sie sind in der bestehenden Software momentan gebunden. Sie trauen sich nicht zu investieren. Und das ist das große Problem, was SAP hat.
So Christoph Schmidt, Experte beim Frankfurter Finanzdienstleister Figura Capital GmbH im Deutschlandfunk Börsengespräch. McDermotts Rücktritt aus der SAP-Vorstandsetage, vom SAP-Konzern vergangene Nacht kommuniziert, kam gleichwohl
extrem überraschend. Also ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, vor allen Dingen auch nicht so kurzfristig. Wir hatten auch keinen Gemunkel gehabt im Vorfeld oder in der Presse, irgendwie einen Druck, der ihn zu irgendwas nötigen sollte, an Rücktritt oder sowas.
Denn eigentlich hatte der gebürtige New Yorker an der Spitze von SAP stets einen guten Riecher für neue Branchentrends. So setzte Bill McDermott schon früh auf das sogenannte Cloud-Geschäft. Damit ist das Angebot an Kunden gemeint, riesige Datenmengen auf externe Server hochzuladen und dort auch verwalten zu lassen. Und dann komme, so Experte Christoph Schmidt, noch ein weiteres hinzu.
Sein größtes Verdienst sind die Akquisitionen, den Mut zu haben, viele Unternehmen zu kaufen, um sich auf dieses Cloud-Geschäft zu konzentrieren, was momentan das größte, mit Abstand das größte Wachstum zeigt. Das hätten viele wahrscheinlich sich nicht getraut.
Aktuelle Zahlen bestätigen diese Strategie. 1 Milliarde Euro Konzerngewinn im letzten Quartal, ein sattes Plus um 30%. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Und dennoch nun der Wechsel an der Spitze von SAP. Zunehmend wurden in der Branche Zweifel laut, ob Bill McDermott SAP langfristig auf Erfolgskurs halten kann. Hinzu kam immer mal wieder auch Kritik an seinem persönlichen Verhalten. Nicht nur, dass McDermott mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen Euro als einer der bestbezahltesten DAX-Manager galt, er soll seinen Wohlstand, so heißt es von Branchenkennern, auch gerne nach außen gezeigt haben. Was genau nun zu seinem Ausscheiden geführt hat, teilt SAP nicht mit. Ob der amerikanische Großinvestor Paul Singer, der erst kürzlich mit einem Milliardenbetrag bei SAP eingestiegen ist, hier Druck ausgeübt hat, könne sein, meinen Analysten, dass Singer für seinen harschen Umgang mit Managern bekannt ist. Möglicherweise waren aber auch gesundheitliche Probleme Bill McDermotts für die Entscheidung ausschlaggebend, vom Vorstandsamt zurückzutreten. McDermott hatte vor 3 Jahren einen schweren Unfall. McDermott bleibt SAP auch bis Ende des Jahres in beratender Funktion erhalten. Und dann wird er wohl das sagen, was er am Ende langer Sitzungen so oft zu sagen pflegte.
Thanks, guys.
Und das war Thomas Wagner am Ende seines Beitrags. Bill McDermott verlässt überraschend SAP. Weniger überraschend hingegen ist heute bei Renault, dem Autokonzern aus Frankreich, der Chef vor die Tür gesetzt worden. Thierry Bolloré, der als Vertrauter von Carlos Ghosn galt, jenes Automanagers, der die Allianz aus Renault und Nissan geschmiedet hatte, einer der ganz großen Namen in der Autobranche war und abstürzte, nachdem Japans Justiz sich an verdächtigen Zahlungen gestört hatte und ihm Untreue vorwarf. Bolloré, der jetzt geschasste Renault-Chef, galt als früherer Vertrauter von Carlos Ghosn. Jürgen König, unseren Frankreich-Korrespondenten, habe ich kurz vor der Sendung zu den Gründen gefragt, wobei der Hinweis auf diese Nähe zwischen Ghosn und Bolloré wohl schon die halbe Antwort ist.
Absolut. Der Schritt kam überhaupt nicht überraschend. Man ist bei Renault ja seit Wochen sehr daran interessiert, unter die Ära Carlos Ghosn nun einen wirklichen Schlussstrich zu ziehen. Und Thierry Bolloré, der fürs operative Geschäft bei Renault verantwortliche Generaldirektor, eben weil er eine Art Kronprinz von Carlos Ghosn war, eine Art Verbündeter, als Nachfolger schon aufgebaut worden war, gerade deshalb störte er eben diesen gewünschten Neuanfang oder vielleicht muss man besser sagen, die Wiederauffrischung der Allianz von Renault und dem japanischen Partner Nissan, die störte Thierry Bolloré doch ganz gewaltig, eben durch seine Geschichte, durch diesen Ruf, nach wie vor ein Teil der Ära Carlos Ghosn zu vertreten. Abgesehen davon galt auch sein Verhältnis zum Konzernchef Jean-Dominique Senard nicht gerade als das Beste. Aber das ist sekundär. Das andere ist absolut der Hauptgrund. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, er sagte heute mit Bezug auf die Entlassung Thierry Bollorés, man wolle jetzt in eine, Zitat, neue Phase der Beziehungen zu Nissan eintreten. Und das heißt eben nichts anderes, als genau deshalb musste Thierry Bolloré gehen.
Nicht ganz zufällig hat ja vor einem Monat auch der Autopartner Nissan den Chef ausgetauscht. Wie ist das jetzt bei Renault? Wer folgt auf Bolloré?
Also zunächst wird die bisherige Finanzchefin von Renault, Clotilde Delbos, sich ums operative Geschäft kümmern. So wurde das heute mitgeteilt. Jenseits dessen wird man sich einen neuen Generaldirektor suchen. Aus Regierungskreisen ist immer mal wieder und zunehmend lauter zu hören, wie gut doch der Kanadier Ben Smith als neuer Vorstandschef bei Air France KLM eingestiegen sei. Ben Smith, nicht wahr, ein Ausländer, ein Außenseiter, er kommt hier in Paris, er bekommt hier sehr gute Noten an der Air France Spitze und also mehren sich die Spekulationen, dass auch für Renault eine vergleichbare Lösung gesucht werden könnte. Namen kursieren nicht, von Headhuntern ist die Rede, die sie schon an die Arbeit gemacht hätten. Wer auch immer das werden wird, es gibt sehr viel zu tun, um diesen Konzern wieder, sagen wir, in eine gewisse Stabilitätslage zu bringen. Man erinnere sich, es gab, das ist noch nicht so lange her, diese geplatzte Fusion mit Fiat. Sie platzte durch das Veto der französischen Regierung und damals wäre Konzernchef Jean-Dominique Senard um ein Haar zurückgetreten. Jetzt der Rauswurf von Bolloré, also die ganze Konzernspitze steht ja wackelig da und ganz abgesehen davon, dass die jüngsten Zahlen nun eben auch nicht glänzend waren.
So ganz einfach, Sie haben das Stichwort erwähnt, ist ja die Lage bei Renault im Moment nicht überhaupt diese Allianz mit Nissan. Wie sieht es bei der aus und wie stehen Renault und Nissan im Moment da?
Also zu sagen, diese Allianz wäre angeschlagen, das wäre fast ein zu schwaches Wort. Die Erschütterungen waren schon sehr heftig bei dieser Aufklärung der Ghosn-Affäre. Da hätten die Franzosen lange Zeit nicht mitgearbeitet. Dieser Eindruck entstand in Japan, dieser Vorwurf wird immer wieder erhoben und das sorgte doch für sehr viel böses Blut. Immerhin, diese Entlassung von Thierry Bolloré heute könnte den Weg zu einem, sagen wir wieder, friedlicheren Miteinander ebnen. Sie haben es angedeutet, bei Nissan hat man gerade auch einen früheren Verbündeten von Carlos Ghosn entlassen, Hirato Saikawa. Und entsprechend hatten die Japaner, so heißt es hier, Druck gemacht in Paris, auf das eben auch in Frankreich im eigenen Haus für klare Verhältnisse gesorgt wird. Das ist heute geschehen und das wird die Gemüter der Allianz etwas beruhigen. Grundsätzlich, wenn man sich erinnert, passten beide Hersteller jahrelang ja sehr gut zusammen. Aber das alles trug eben die Handschrift von Carlos Ghosn. Nun muss neues Personal diese Allianz neu beleben. Und was immer man da erwarten darf, ein Selbstläufer wird das auf gar keinen Fall.
Frankreich-Korrespondent Jürgen König war das und Themenwechsel. Vor wenigen Tagen schreckten Meldungen über 3 Todesfälle infolge belasteter Wurstprodukte des hessischen Herstellers Wilke auf. Das Unternehmen ist mittlerweile geschlossen. Dieser Fall ist in seiner Tragweite selten. Allgemein gilt das Sicherheitsniveau bei Lebensmitteln in Deutschland als hoch. Gäbe es da nicht kurz drauf die Meldung, dass große Mengen an belasteter Milch in Umlauf gebracht wurden. Und die stammten ausgerechnet von einem der ganz Großen in der Milchbranche, dem deutschen Milchkonzern. Tor in Bremen. Die Landeskorrespondentin dort, Felicitas Böselager, hat nachgehört, was läuft falsch in der Lebensmittelindustrie und was lief falsch beim deutschen Milchkontor.
Eine kaputte Dichtung war der Grund dafür, dass das deutsche Milchkontor bestimmte Chargen ihrer frischen, fettarmen Milch zurückrufen musste. Durch den Defekt war Keimwasser in die Produktion gelangt und hat die Milch mit Bakterien kontaminiert. Aeromonas hydrophila und Aeromonas caviae heißen die beiden Arten, die zum Beispiel in Süß- und Brackwasser vorkommen. Die Erreger können zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Wer vor dem Rückruf von der betroffenen Milch getrunken hat, sollte vorsichtshalber zum Arzt gehen, rät Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen.
Da es offensichtlich keine Dosis-Wirkung-Beziehung gibt, also es bei manchen Leuten sehr wenig Keime reichen, um krank zu werden, bei manchen Leuten müssen vielleicht viele Keime in der Milch gewesen sein, um krank zu werden, muss es ja auch nicht passieren. Also es heißt jetzt nicht, nur wenn man die Milch getrunken hat, bekommt man auf jeden Fall Durchfall.
Diese Bakterien können mit Antibiotika behandelt werden. Schon vor knapp 2 Wochen war der Molkerei bei einer Routineuntersuchung die defekte Dichtung aufgefallen. Am Donnerstag lagen dann die Laborergebnisse vor, die die Keime in der Milch bestätigten. Daraufhin wurden die betroffenen Waren sofort zurückgerufen. Es handelt sich um frische, fettarme Milch mit dem Kennzeichen DENW508EG, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und dem 20. Oktober hat. Supermärkte und Discounter wie die Metro, Aldi, Edeka, Rewe und Lidl haben die Waren sofort aus ihren Regalen genommen. Das sei eine geordnete Rückrufaktion, anders als bei der mit Listerien belasteten Wurst der Firma Wilke, betont Pannenbecker.
Also bei dem Wurstskandal kam es ja sehr scheibchenweise heraus, was es tatsächlich alles ist. Und das lief ja wohl da auch schon tatsächlich über Monate. Und da scheinen wirtschaftliche Interessen auch im Blick gewesen zu sein, dass man diese Wurstfabrik möglichst nicht angeht. Also da scheint relativ viel schiefgelaufen zu sein. Also alles, was man eigentlich hätte besser machen können. Hier ist es tatsächlich so, sie haben es festgestellt, sie haben es sofort veröffentlicht. Es ist klar kommuniziert, was betroffen ist, was nicht.
Es sei, außer dass es sich bei diesem Produkt um Milch, also um ein Lebensmittel handelt, das viele Menschen konsumieren, keine ungewöhnliche Rückrufaktion. Trotzdem hat Pannenbecker an diesem Tag so viele Presseanfragen wie nur selten.
Ich glaube schon, dass dieser Wurstskandal, der jetzt doch noch sehr jung ist, also kaum ist die Wurst gegessen, kommt die Milch, dass da sonst nicht so eine Aufmerksamkeit drauf gerichtet worden wäre.
Die kontaminierte Milch war durch eine interne Kontrolle aufgefallen. Außer solchen internen Kontrollen werden Betriebe auch regelmäßig von den Behörden geprüft. Die Zuständigkeit dafür ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das Deutsche Milchkontor ist die größte Molkereigenossenschaft in Deutschland. Mit rund 7.700 Mitarbeitern stellen sie Käse, Eis, Babynahrung und Gesundheitsprodukte her. Die Molkerei ist einer der größten Lieferanten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Im Jahr 2018 sank ihr Umsatz von 5,8 auf 5,6 Milliarden Euro. Grund dafür sei unter anderem der niedrige Milchpreis gewesen, hieß es damals aus dem Unternehmen. Der Konzern hatte sich in den vergangenen Jahren neu strukturiert, 3 Werke geschlossen und hunderte Stellen gestrichen. Außerdem hatten etliche Milchbauern ihre Verträge mit dem DMK gekündigt, weil ihnen die Milchpreise zu niedrig waren.
Felicitas Böselager war das. In die seit Monaten festgefahrenen Brexit-Verhandlungen könnte Bewegung gekommen sein. Nicht, dass man das im Moment explizit wüsste, ob Großbritannien neue Vorschläge gemacht hat oder Positionen verändert hat, aber immerhin haben die EU-Staaten ihrem Verhandlungsführer Michel Barnier ein Mandat für weitere Gespräche erteilt. Frage an die Brüssel-Korrespondentin, an Bettina Klein. Worauf gründet denn diese Hoffnung, dass der 31. Oktober vielleicht doch nicht zum Datum für einen vertragsfreien, ungeregelten Brexit wird?
Es gibt offenkundig Bewegung auf Seiten der Briten in den vergangenen 36 Stunden, gar nicht so lange her. Wir sind im Moment in einer positiven Phase, heißt es. Weshalb gibt es die? Das kann man auch nur vermuten. Boris Johnson schadet vermutlich ein No-Deal dann doch mehr als sein Abkommen. Also will er versuchen, doch noch eins möglich zu machen. Und das Ganze kam nach einem Treffen vom britischen Regierungschef mit seinem irischen Kollegen Leo Varadkar gestern. Danach zeigten sich die Iren ausgesprochen angetan. So optimistisch wie eigentlich noch nie in der ganzen Zeit, hieß es. Beide Seiten haben dann Michel Barnier, dem Chefunterhändler, hier vorgetragen, zu welchem Ergebnis sie gekommen sind, dass sie also eine Möglichkeit eines Kompromisses doch sehen. Der hat heute wiederum die 27 EU-Staaten gebrieft nach einem Gespräch mit dem britischen Unterhändler und danach sieht es jetzt aus? Zumindest sieht man ein kleines Licht am Ende des Tunnels, das Verhandlungen eben jetzt nicht mehr sinnlos erscheinen lässt. Was jetzt beginnt, das ist noch nicht der berühmte Tunnel, noch nicht diese berühmten Intensivverhandlungen, aus denen dann auch nichts herausdringt. Aber es gibt zunächst mal kontinuierliche Gespräche. Die Alternative wäre heute gewesen, dass Michel Barnier gesagt hätte, es ist zu Ende und es gibt keine Chance mehr. Stattdessen hat er heute noch mal den Daumen gehoben.
Nun bleibt ja zum Leuchten auch für kleine Lichter gar nicht mehr viel Zeit bis zum 31. Oktober. Welche Rolle spielt der EU-Gipfel, der übliche Herbstgipfel, der am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche stattfindet? Muss man auch nicht bis dahin ziemlich viel geregelt haben?
Ja, man hat deswegen diesen heutigen Freitag auch so herausgehoben, weil man gesagt hat, wenn beim Gipfel irgendwas besprochen werden soll, brauchen wir heute irgendeinen plausiblen Ansatz. Es wird auf dem Gipfel selbst nicht verhandelt, so viel ist klar, aber es kann auch danach noch weiter gesprochen werden. Es kann theoretisch sogar noch wieder einen Sondergipfel geben, aber soweit sind wir eben noch nicht. Von EU-Seite heißt es auch, der Zeitdruck kommt ja nicht von den Briten, kommt ja nicht von uns, sondern er kommt von den Briten oder von Boris Johnson, der den 31. Oktober ja immer noch hochhält. Nur ein Antrag auf Verlängerung, der kann eben nicht von der Europäischen Union kommen, laut Artikel 50. Der muss aus London kommen oder es gibt eben diese Verlängerung nicht. Wir sollten vielleicht nochmal sagen, wo haben die Briten sich bewegt? Da ist Michel Barnier im Detail sehr zugeknöpft, weil er gesagt hat, je mehr da herausdringt und öffentlich zerredet wird, desto geringer sind dann wieder die Chancen, dass es da weitergeht. Also es soll wohl erstens tatsächlich keine Zollgrenze auf der irischen Insel geben, wie auch immer man das löst. Da ist dann die Rede von einer Art Zollpartnerschaft zwischen Nordirland und Irland die Rede. Also es könnte, wie gesagt, auf Zollkontrollen dann doch wieder in der irischen See hinauslaufen, was das Vereinigte Königreich ja bisher abgelehnt hat. Und zweitens war am letzten britischen Vorschlag ja vorgesehen, dass Nordirland zunächst in den Binnenmarktregelungen bleibt, aber dass die irische Versammlung bzw. die Partei DUP dort ein Vetorecht bekommt. Und das ist offenbar auch vom Tisch. Also in diesen beiden Punkten hat man hier Bewegung gesehen.
Ihre persönliche Einschätzung. Wird das tatsächlich noch etwas mit dem Brexit auf vertraglicher Basis? Oder umgekehrt geht da im Moment die gesamte EU Boris Johnson auf dem Leim?
Also vollkommen ausschließen kann man das nicht. Es gibt einige in den 27 EU-Staaten, die das immer auch noch für möglich halten, dass das so ein bisschen eine Strategie von Johnson ist. Ich vertraue hier denjenigen, die sagen, Michel Barnier hat das geprüft, was ihm da vorgelegt wurde. Er sieht eine reale Chance im Augenblick. Das heißt noch nicht, dass es dazu kommt, aber ich glaube, die Chancen stehen im Augenblick größer als 50%.
Danke. Aus Brüssel war das Bettina Klein. Die Pleite des britischen Tourismuskonzerns Thomas Cook trifft die Reisebranche in Spanien besonders hart. Die Briten stellen nämlich einen Großteil der Spanienurlauber. Die spanische Regierung hat daher heute ein Notfallprogramm für die Thomas Cook geschädigte Reisebranche beschlossen. Oliver Neuroth dazu.
Die spanische Regierung hat den Kreditrahmen noch einmal aufgestockt. Sie stellt nun 700 Millionen Euro zur Verfügung, um die wirtschaftlichen Schäden durch den Bankrott von Thomas Cook abzumildern. Unternehmen in finanzieller Schieflage können kurzfristig Kredite beantragen, um den Ausfall der Zahlungen von Thomas Cook zu überbrücken und zum Beispiel ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Dafür stehen insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu kommt ein weiterer Kredittopf für kurz- und mittelfristige Projekte, die den Tourismus wieder ankurbeln und ihn wettbewerbsfähig machen sollen. Die Regierung hat hierfür 500 Millionen Euro bewilligt. Außerdem zahlt sie zusätzliche Subventionen an die Inseln, 15 Millionen an die Kanaren und 8 Millionen an die Balearen. Das Geld soll den Inseln zum Beispiel dabei helfen, die Start- und Landegebühren an den Flughäfen zu senken, um mehr Fluggesellschaften anzulocken, nachdem die Thomas Cook-Flieger nun ausbleiben. Man mache sich vor allem Sorgen um die Kanarischen Inseln, die gerade jetzt in ihre Hochsaison starteten, sagte Vize-Regierungschefin Calvo in Madrid. Der spanische Hotelverband geht davon aus, dass 500 Hotels in Spanien wegen der Thomas Cook-Pleite schließen müssen. Nach Einschätzung der Regierung sind rund 3.400 Arbeitsplätze in Gefahr.
Oliver Neuroth war das. Die USA und China haben ihre neuen Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits in Washington fortgesetzt. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer.
US-Präsident Donald Trump hat vorsichtige Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit geweckt. Bei den Gesprächen würden, Zitat, gute Dinge passieren, schrieb er heute auf Twitter. Die Gespräche waren heute in ihren zweiten und letzten Tag gegangen. Sollte kein Durchbruch erzielt werden, sollen am Dienstag bestehende US-Strafzölle auf chinesische Importe nochmal erhöht werden. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung könnte im kommenden Jahr leicht steigen. Das geht aus dem Ergebnis des Schätzerkreises von Bundesgesundheitsministerium, Bundesversicherungsamt und Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hervor. Danach könnte der durchschnittliche Beitrag von 0,9% um 0,2 oder 0,3% zulegen. Je nach Kassenlage können einzelne Kassen aber ohne Beitragsanhebung auskommen. Der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland ist massiv eingebrochen. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres sind nach Zahlen der Fachagentur Windenergie nur knapp 150 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 500 Megawatt ans Stromnetz angeschlossen worden. Das ist nur ein knappes Viertel der neu installierten Leistung im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Grund dafür seien bürokratische Genehmigungsverfahren und fehlende Flächen, so die Studienautoren. Die Zahl der Minijobber in Deutschland geht weiter zurück. Insgesamt registrierte die Minijobzentrale Ende Juni noch gut 6,7 Millionen Beschäftigte, fast 23.000 Personen weniger als im Jahr zuvor.
Wirtschaftsmeldungen von Katja Scherer waren das. In dieser Phase der Zinsflaute sprechen Banken und Sparkassenlobbyisten ja gerne davon, dass Deutschlands Sparer enteignet werden. Guckt man auf die Vermögensstatistik, die die Bundesbank führt, in der sie Bargeld, Wertpapierbesitz, Spareinlagen bei den Banken und Ansprüche an Versicherungen zusammenzählt, da zieht das Enteignungsargument allerdings nicht. Nach der Statistik der Bundesbank sind die Menschen in Deutschland nämlich reicher denn je. Viktor Goldka dazu.
Die Deutschen sitzen auf einem riesen Geldberg, 6,2 Billionen Euro. Würde man das in 500-Euro-Scheine aufstapeln, dann käme man auf einen Berg von 1500 Kilometern an Scheinen. Das ist ungefähr zweimal von der Erde zum Mond und übrigens auch wieder zurück. Dieses Geld haben die Deutschen auf Konten, als Anspruch an Versicherungen, als Wertpapiere oder im Portemonnaie als Bares. So zeigen es frische Zahlen der Bundesbank. Ein gutes Drittel dieses Geldbergs dürften nach Schätzungen von Banken auf Konten vor sich hinliegen. Denn klar, auf Bankeinlagen gibt es kaum noch Zinsen. Und doch zeigen Zahlen der Bundesbank, die Deutschen haben ihre Spareinlagen dieses Jahr zwischen April und Juni wieder erhöht. Mancher traut sich auch an den Aktienmarkt. 10 Milliarden haben Bürger hierzulande im zweiten Quartal in Fonds und Aktien geschoben. Sie hoffen auf steigende Kurse. Verbraucherschützer empfehlen, wer als Normalmensch in Aktien investieren will, der sollte das, wenn überhaupt, langfristig tun. Über 15 Jahre und länger. Deswegen mal ein langfristiger Blick auf den DAX an dieser Stelle. Seit 15 Jahren hat er sich mehr als verdreifacht.
Viktor Goldka war das. Nehmen wir das mit in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barth. Wenn wir jetzt auf den DAX zum Wochenschluss gucken, Herr Barth, hat der denn den aktienbesitzenden Teil der Bevölkerung wieder reicher gemacht?
Ja, sehr sogar. Je länger der Tag dauerte, desto mehr. Die DAX-Kurse an der großen Tafel hier im Handelssaal stiegen immer weiter. Jetzt der DAX bei 12.493 Punkten, ein Plus von 2,7% zum Wochenschluss. Und wenn man an die Wall Street guckt, ja, die Wall Street kann nicht ganz mithalten, aber auch gehörige Pluszeichen beim Dow von 1,6% und der Nasdaq Composite für die Hightech-Werte, der legt auch um 1,9% zu. Handelszuversicht ist der Haupttreiber. Wenn Donald Trump meint, die US-China-Handelsgespräche liefen wirklich gut, dann reagieren die Anleger erfreut. Auch gute Nachrichten von der Brexit-Front heute.
Ja, und auch SAP nach dem Rücktritt des Chefs ist wohl ein DAX-Treiber. Wer berichtet zu Beginn der Sendung, weshalb denn die Kursgewinne dort?
Ja, bis zu 10% waren die hoch. Das war jetzt nicht die Euphorie darüber, dass da jetzt einer geht, der Bill McDermott. Aber der Rückzug war begleitet von Quartalszahlen und die sahen für die Anleger überraschend stark aus. Das fanden sie toll. Das wurde gewürdigt und letztlich damit auch wieder Bill McDermott, dessen letztes Quartal das ja als Chef war.
Blickt noch über die Grenzen. Auch bei Renault ist der Chef ja nicht mehr an Bord, anders als bei SAP nicht überraschend und nicht freiwillig. Wie waren da die Reaktionen?
Ja, da war man eigentlich froh, dass Thierry Bolloré geht. Eine ganz andere Stimmung als bei SAP. Aber er galt als zögerlich und als Zögling des geschassten Konzernchefs Carlos Ghosn. Also Renault-Aktien legten um rund 5% zu heute.
Und wieder zurück nach Hause für Autos und für Banken geht die Woche auch in Frankfurt ganz positiv zu Ende.
Ja, weil beide Industrien auch überdurchschnittlich profitieren würde, wenn es konjunkturell aufwärts geht, wenn es gute Lösungen bei Handel und Brexit gibt. BMW, Daimler, VW mit Kursanstiegen zwischen 2,5% und fast 5%, 5% bei VW und die Deutsche Bank mit einem Plus von 4,5% und die Commerzbank immerhin noch mit 3,6% im Plus.
Kurz noch ein Nebenwert, bei Hugo Boss sieht es recht düster aus.
Ja, da gab es nicht gute Quartalszahlen und die Zurücknahme einer Gewinnprognose. Die Aktie, ja man kann es nicht anders sagen, stürzt ab um rund 14%.
Und dann hätten wir Euro, Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro wenig verändert bei einem US-Dollar 10,48 am Rentenmarkt. Weniger Sicherheit gefragt, riesige Kursverluste. Deshalb die Durchschnittsrendite 5 Basispunkte höher bei minus 0,48%. Und der Goldpreis deutlich tiefer bei 1.479 Dollar.
Und das war Ulrich Bartz mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Katja Lückert. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.